Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ja, wir hören uns wieder nach dem ersten Formel-1-Wochenende der Saison 2024. Und natürlich war auch wieder das Fußballgeschäft. Heute natürlich wieder eine ganz normale Folge, wie ihr es kennt, nachdem wir ja letzte Woche die große Formel-1-Prediction hatten, wo unsere fußballinteressierten Fans wahrscheinlich nicht ganz so abgeholt wurden, die vielleicht mit Formel 1 nicht so viel am Hut haben. Heute wieder beides in eine Folge gepackt. Wer auf das eine Lust hat, kann natürlich nur das eine hören. Wer auf das andere Lust hat, kann das andere natürlich nur hören. Wenn einer auf beides Lust hat, würde uns das natürlich am meisten freuen. Aber erstmal möchte ich natürlich auch den Philipp hier begrüßen.
Ja, ich wünsche euch auch herzlich willkommen. Einiges los wieder gewesen in der Welt des Sports. Aber ja, wir fangen dann mal, glaube ich, wie immer erstmal mit unserer Woche, beziehungsweise mit unseren 2 Wochen jetzt ja an, seit unserer letzten normalen Folge. Da kannst du mal gerne beginnen.
Ja, bei mir nichts Großartiges. Am Wochenende endlich nochmal wieder im Stadion gewesen. Wird jetzt auf jeden Fall auch wieder öfter der Fall sein, weil meine Handballsaison sich jetzt so langsam dem Ende hin neigt. Und deshalb kann ich jetzt auf jeden Fall wieder öfter im Stadion gehen. Gehe auch am Wochenende, fahre ich nach Gladbach. Also da kann ich jetzt auf jeden Fall wieder öfters gehen. Das freut mich sehr und war dann auch am Wochenende gegen Leverkusen natürlich im Stadion. War an sich auch ein guter Tag, auch wenn das Spiel vielleicht nicht ganz so ausgegangen ist. Aber an sich war es eigentlich ein chilliger Tag. Und dadurch, dass ich auch davor ein paar Wochen nicht da war, ist es dann immer ganz schön. Und ansonsten muss ich mal großartig überlegen. Viel Handball hatte ich noch. Aber ansonsten war eigentlich, soweit ich mich jetzt erinnern kann, alles beim Alten. Nichts Besonderes, viel Arbeit, viel Training, viel hier und da. Und deshalb eigentlich ganz entspannte Wochen bei mir aktuell.
Ja, bei mir war es, war natürlich auch einiges wie sonst immer, also Arbeit gewesen, im Gym gewesen. Aber ich war am Sonntag auf einem Konzert bei Madison Beer in Köln. Da hatte ich Tickets zum Geburtstag geschenkt bekommen von meiner Schwester und bin da mit einem Kollegen hingegangen und war wirklich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also Madison Beer ist ja, glaube ich, eher, muss man sagen, leider in Anführungszeichen für Äußeres bekannt als für ihre Musik. Und deswegen ist ihre Musik, finde ich, zumindest ziemlich underrated, was sich jetzt so ein bisschen ändert mit ihrem neuen Album. Das ist ja sehr, sehr, sehr gute Kritiken bekommen. Die hat ja unter anderem auch eine Grammy-Nominierung für das Album bekommen. Also war echt sehr, sehr cool. War anderthalb Stunden im Palladium in Köln, hat die ja ohne Pause durchgezogen. Also sowohl vom Gesang her war es sehr, sehr gut, komplett ohne Playback die ganze Zeit gesungen. Dann als auch, dass er mit den Fans interagiert hat. Zum Beispiel, da waren in der ersten Reihe ein paar Mädchen, die ja so ein bisschen dehydriert waren, weil die den ganzen Tag da angestanden haben vor der Konzerthalle. Und dann hat sie den Song unterbrochen und hat dann gesagt, dass sie was zu trinken brauchen und erst weiterspielen würde, wenn die was zu trinken haben. Und generell, dass sie dann halt so jetzt sehr, sehr viel mit den Fans interagiert, hat die ganze Zeit ein Lächeln auf den Lippen gehabt beim Performen. Also man merkt einfach, dass sie da sehr, sehr viel Spaß hat. Und ja, als ich die Tickets bekommen habe, habe ich mich mit der Musik von ihr jetzt auch noch nicht so viel auseinandergesetzt. Aber ja, jetzt so im Vorhinein vor dem Konzert habe ich mir die Alben mal angehört. Also ein paar Lieder kannte ich natürlich auch schon so, aber habe mir das dann nicht mal intensiver damit auseinandergesetzt. War sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also ich war bis jetzt nur bei Justin Bieber einmal und das ist halt schon ja knapp 7,5 Jahre her. Das kann man halt gar nicht damit vergleichen. Aber es war trotzdem wirklich sehr, 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 sehr cool. Auch der Freund, mit dem ich da war sehr begeistert davon, obwohl er gar kein Lied von der kannte. Also muss man da Props rausgeben. Und die hat sogar heute Geburtstag. Also falls sie unseren Podcast hört, ich verstehe kein Deutsch, aber jedenfalls kann man auch Geburtstagsgrüße ausrichten. Und ja, sonst, ich passe doch momentan. Ich mache hier Katzenbabysitter für meine Schwester, die im Urlaub ist. Die Katze hat schon zweimal in mein Bett gekotzt. War jetzt nicht ganz so cool, aber dann kommen wir mal zu den Hauptthemen und ich würde mal sagen, wir fangen mit der Formel 1 an. Das große Thema, würde ich sagen, dieses Wochenendes, das erste Sonntagshauptrennen, also das erste Mal aufgrund des Ramadans, der jetzt am Am Sonntag beginnt, wurde das Rennen jetzt schon Samstag ausgeführt, weil es müssen immer es müssen immer 7 Tage zwischen zwei Rennen sein, so. Und ja, deswegen ist jetzt nicht nur der Saudi-Arabien Grand Prix am Samstag, sondern deswegen war auch der Bahrain Grand Prix am Samstag. Und ja, es war, glaube ich, finde ich, insgesamt jetzt auch in den letzten Tagen mehr Action neben der Strecke als auf der Strecke. Aber fangen wir mal mit dem Hauptthema an, und zwar mit den Sachen, die auf der Strecke passiert sind. Max Verstappen in gewohnter Manier sehr, sehr dominant gewesen. Am Wochenende hat sich die Pole Position gesichert am Freitag und hat dann auch das Rennen am Sonntag dominiert. Im Qualifying wurde noch Charles Leclerc Zweiter vor George Russell. Wobei man da sagen muss, dass die Q2-Runde von Leclerc tatsächlich schneller war als die Pole-Runde von Verstappen. Das heißt, die Pole Position wäre für Leclerc wohl gut drin gewesen. Also das, was man in den letzten Jahren oder besonders Ende letztes Jahr gesehen hat, dass der Ferrari über eine Runde komplett konkurrenzfähig ist, das hat man dann auch dieses Jahr, wird man das wohl wieder sehen. Aber im Rennen war dann ja kein Rankommen an Max Verstappen, der das Geschehen von vorne hinweg wegdominiert hat. Also hatte ich glaube nach 7 Runden schon kaum 8 Sekunden oder 9 Sekunden Vorsprung. Also der ist da vorne weggeflogen und hat dann das Rennen am Ende mit knapp über 20 Sekunden Vorsprung vor seinem Teamkollegen Sergio Perez gewonnen, der von Platz 5 aus ins Rennen gegangen ist und dann sich schnell nach vorne gearbeitet hat. Dritter wurde Carlos Sainz im Ferrari, der eine starke Performance hingelegt hat, vor Leclerc ins Ziel gekommen ist, Russell auch überholt hat. Also für ihn muss man sagen, ein gutes Rennen gewesen. Leclerc dann mit einer kleinen Enttäuschung auf Platz 4, wobei man da sagen muss, dass er das ganze Rennen über mit extremen Bremsproblemen zu kämpfen hatte. Also ich glaube, seine linke Vorderbremse, hat er gesagt, hatte 100 Grad mehr als seine rechte Vorderbremse und das halt das ganze Rennen durch. Deswegen hat er gesagt, war er noch zufrieden, dass er das Auto zumindest auf Platz 4 ins Ziel gebracht hat. Und er meinte, auch ein zweiter Platz wäre durchaus drin gewesen, wenn man sieht, dass Sainz nur 2,2 Sekunden hinter Perez oder 2, ich weiß nicht, 2,2 oder 2,5 Sekunden hinter Perez ins Ziel gekommen ist, zeigt, dass das aufgrund dessen, dass Leclerc auch die bessere Startposition hatte, ein zweiter Platz vielleicht drin gewesen wäre. Das wäre natürlich noch besser gewesen. Aber ja, dann selbst hinter den Ferraris noch eine große Lücke. George Russell auf Platz 5 vor Lando Norris, Lewis Hamilton nur auf Platz 7 nach einem auch enttäuschenden Quali, in dem er Neunter wurde. Oscar Piastri auf 8 nach einem schlechten Boxenstopp, den er hatte. Auf Platz 9 waren die ersten, oder dann auf Platz 9 und Platz 10 waren die Aston Martins. Auf Platz 9 war Fernando Alonso. Also für Aston Martin auch so eine kleine Enttäuschung. Im Quali sahen sie gar nicht mal so schlecht aus. Alonso ist Sechster geworden. Und wenn man ja die letzte Saison so ein bisschen verfolgt hat, hat man ja gesehen, dass der Aston Martin im Rennen drin immer besser war als im Qualifying. Deswegen haben einige gedacht, dass sie eine Überraschung sein können und Alonso vielleicht Podiumschancen hat. Das war allerdings nicht so. Alonso auf Platz 9, auf Platz 10 dann Lance Stroll. Dahinter der Stake F1 sauber von Guanyu Zhou auf der 12, Kevin Magnussen auf der 13, Daniel Ricciardo auf der 14, Yuki Tsunoda. Da gab es dann ja auch so ein bisschen Beef bei den Racing Bulls. Denn Ricciardo hat eine Teamorder bekommen, oder Tsunoda hat eine Teamorder bekommen, dass er Ricciardo durchlassen muss. Was ich, um ehrlich zu sein, nicht ganz verstanden habe. Die beiden haben da um Platz 12 gekämpft mit Kevin Magnussen und waren sehr weit von möglichen Punkten entfernt. Und Ricciardo hatte gebrauchte Softreifen, Tsunoda hatte gebrauchte harte Reifen. Da hat keiner der beiden noch so einen riesen Reifenvorteil gehabt. Und Yuki Tsunoda hat da sein Ärgernis ordentlich Ausdruck gegeben und hat dann nach dem Rennen in der Auslaufrunde ist er zweimal Senna an Daniel Ricciardo rangefahren, was ich persönlich nicht ganz so verstanden habe, weil Ricciardo kann ja nichts dafür, wenn das Team eine Teamorder gibt, dann soll er sich eher beim Team beschweren als bei seinem Teamkollegen. Auf der 15 Alex Albon Williams mit so einer ja, kleinen Enttäuschung, so also muss man schon sagen, da sieht man muss leider schwächer aus als im Feuer auf Logan Sargeant 20. Weil das Lenkrad irgendwie sich kurz disconnected hat. Das war auch bei Albon wohl der Fall. Also, sie hatten beide Probleme mit diesem neuen Lenkrad. Sie haben ja ab diesem Jahr das Dashboard tatsächlich auf dem Lenkrad drauf und nicht mehr separat am Auto. Also gibt es am ersten Rennen direkt Probleme bei Williams mit dem neuen System. Nico Hülkenberg, nachdem er es ins Q3 geschafft hat, leider mit einer Berührung in der ersten Kurve mit Lance Stroll, war halt ein Racing Incident, der allerdings sein Rennen dann beeinträchtigt hat. Er musste früh in die Box seinen Frontflügel wechseln. Dann im Rennen, um ehrlich zu sein, hatte er eine gute Pace, also die neuntbeste Pace im Feld. Also das zeigt schon mal, dass der Haas deutlich konkurrenzfähiger ist als Ende letzter Saison noch. Auch Magnussen, ja mit dem 12. Platz Absolut solide. Also Punkte dürften für Haas ab und zu sogar mal drin sein, zumindest am Beginn der Saison. Ja, dann auf Platz 20 hatte ich ja schon gesagt, Sargent auf der 19 Bottas nach einem schlechten Stopp. Da hast du mir noch geschrieben, das erinnert so ein bisschen an oder Bottas und die Mutter. Da war noch mal was mit seinem Reifen. Das hatte er schon mal in Monaco 2021 und auch in Bahrain tatsächlich bei dem Sakhir Grand Prix damals, wie Perez gewonnen hat. Als er noch bei Mercedes war, hat er diese Probleme also auch schon gehabt. Dann auf Platz 17 und 18, die habe ich gerade bewusst geskippt, die Alpines, die man, glaube ich, eher Elpines nennen sollte. Also das war wirklich überragende Comedy. Also wir haben ja schon in unserer Prediction darüber gesprochen, dass Alpine extrem schwach sein wird dieses Jahr und dass wir auch denken, dass sie überholt werden in der Konstrukteurswertung. Aber dass sie so schwach sind, wie sie jetzt am Wochenende gezeigt haben, ich glaube, damit haben wir nun auch nicht gerechnet. Im Qualifying sind sie abgeschlagen, letzter und vorletzter gewesen. Und im Rennen wären sie auch letzter und vorletzter geblieben, wenn Sargent nicht das Problem mit seinem Lenkrad gehabt hätte und dann nicht einfach irgendwie mal 30 Sekunden neben der Strecke stand. Und wenn Bottas seinen 1-Minuten-Boxenstopp oder wie lange der auch immer ging, nicht gehabt hätte, wären sie abgeschlagen, letzter und vorletzter gewesen. Als Konsequenz sind da jetzt auch schon einige Köpfe gerollt bei Alpine. Also zwei Männer in der technischen Abteilung mussten gehen, beziehungsweise sind zurückgetreten. Also ja, also was da abgeht bei Alpine, ist schon krass.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, wie gesagt, wie ich in der Prediction-Folge ja schon erwähnt habe, konnte ich das Rennen leider nicht live verfolgen, weil ich genau um die Uhrzeit zwei Spiele hatte und es mir da nicht möglich war, das Rennen zu gucken. Ich habe es aber tatsächlich aufgenommen und am nächsten Tag geguckt, abends, nachdem ich aus dem Stadion zurückgekommen bin. Klar, ich habe gewusst, dass Verstappen gewonnen hat, aber so an sich habe ich mir die Ergebnisse dann nicht genauer angeguckt und habe mir das Rennen dann wirklich komplett angeguckt abends. Ja, hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, weil es echt ein sehr, sehr langweiliges Rennen war, muss man tatsächlich sagen. Also am Anfang gab es ein paar Positionswechsel, aber irgendwie war ja dann alles so ziemlich gefestigt, spätestens nach der Hälfte des Rennens. Und es hat sich nicht mehr so viel getan. Trotzdem glaube ich ein ganz guter Einstand. Ich meine, Bahrain ist jetzt vielleicht auch nicht die beste Strecke, um immer ein spannendes Rennen zu sehen, klar. In den letzten Jahren waren da meistens spannende Rennen, aber so an sich kann es halt auch mal passieren, dass da halt auch mal ein Rennen eher nicht so spannend ist. Aber an sich fand ich, konnte man ein paar gute Sachen sehen. Du hast gesagt mit Alpine, da muss ich sagen, also klar sehen sie jetzt schlecht aus, aber ich möchte das Ganze noch nicht überbewerten. Ich meine, wenn du dir McLaren anguckst, letztes Jahr, das war noch schlimmer und ein noch
Ja, noch
schlimmerer
schlimmer
Downfall.
weiß ich nicht. Also
Naja.
vielleicht von der Zuverlässigkeit her, aber nicht von der Pace her. Die waren ja nicht so abgeschlagen letzter, wie es dieses Jahr Alpine war. Weil Alpine, also McLaren hat es letztes Jahr zumindest noch ins Q2 geschafft. Also Alpine war jetzt ja.
Ja, okay, im Qualifying schon, aber im Rennen war das ja in Bahrain zumindest ein desaströser Verlauf für
Ja, das, okay, das
Piastri
stimmt. Also
raus und Norris ja auch dann
zehnmal in der
im
Box
Rennen.
gewesen letztes
Ja.
Jahr. Ja, das stimmt schon. Aber ich bin mal gespannt, aber bei Alpine, das ist aber halt noch so ein Unterschied zu McLaren, das ist halt ein Werksteam. Also das ist halt ein Team, was komplett ihre eigenen Komponenten bauen und dass sie das dann halt nicht geschissen bekommen, schwer. Und ich weiß dann halt auch nicht, McLaren hat zuvor schon ein paar Mal gezeigt, dass sie große Schritte machen können. Bei Alpine habe ich das bis jetzt noch nicht gesehen.
Ja, also es wird, glaube ich, brauchen wir uns nicht drüber streiten, es wird keine erfolgreiche Saison für Alpine. Aber was ich auch sagen muss, ich würde die Situation jetzt nicht überbewerten. Also ich denke schon, dass sich Alpine dann doch gegen die Teams, die dann eher hinten sind, wie Williams, Haas und so weiter, durchsetzen kann. So wie wir es beide ja, glaube ich, auch getippt haben. Ich glaube, wir haben sie beide auf Platz 6 in der
Sieben.
Konstrukteurswertung. Ja,
Ich
oder
glaube, es ist auch
7.
sieben.
Also ich denke, dass Alpine schon vor allem auch durch dann trotzdem zwei eigentlich recht gute Fahrer, dass sie da hin und wieder auf jeden Fall Punkte holen werden und auch noch Schritte nach vorne machen werden. Aber das müssen wir sehen. Natürlich jetzt Bahrain ein extrem schlechter Start, zumal die Umstände ja auch nicht so gut sind bei Alpine. Also könnte besser laufen bei den Franzosen. Bei wem es, finde ich, überraschend gut gelaufen ist, war beim Team Haas. Also da muss ich sagen, die haben mich echt überrascht. Hatten eine überraschend starke Pace, finde ich. Also dafür, dass sie auch sehr schlecht geredet wurden vor Beginn des Wochenends, sind sie echt gut gefahren. Magnussen 12. Hülkenberg, der sogar ein sehr, sehr bitteres Rennen hatte, trotzdem noch 16. Also, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ich fand Haas eigentlich haben ihre Erwartungen deutlich übertroffen. Auch wenn man das jetzt
Definitiv.
natürlich immer noch keine Punkte sind, aber also ich fand Haas hat mir sehr, sehr gut gefallen, hatten ihre Problematiken mit den Reifen eigentlich gut im Griff. Magnussen hat ja auch ordentlich was gut gemacht. Hülkenberg hat es ja sogar ins Q3 geschafft, aber hat dann ja in der ersten Kurve sich schon gedreht, meine ich.
Ja, hatte
Und
diese Berührung mit Stroll
ja,
halt.
dann hatte er einen Frontflügelschaden und ja, musste dann halt, war dann ziemlich abgeschlagen, aber hat sich trotzdem zurückgekämpft, hatte aber auch, glaube ich, während dem Rennen dann nochmal Probleme. Trotzdem Platz 16 und Magnussen auf Platz 12. Also lässt sich aus Haas-Sicht auf jeden Fall sehen, hätte ich persönlich nicht mitgerechnet. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Aston Martin, muss ich sagen, auch nicht so stark, wie ich gedacht hätte. Also klar, dass sie an die Leistung von letztem Jahr rankommen, das war eigentlich halbwegs klar, aber ich fand, sie waren jetzt dann schon deutlich hinter den Top 4 Teams. Also den Abstand hätte ich da zumindest zu McLaren Mercedes hätte ich da schon ein bisschen kleiner gesehen. Da war ich dann schon überrascht, dass sie da so weit weg waren. Trotzdem auch da zu erwähnen, Lance Stroll, muss man sagen, hat auch ordentlich Ergebniskosmetik gemacht nach seinem Dreh in der ersten Runde, trotzdem noch Punkte geholt. Also da muss man auch ihn loben. War auch ein starkes Rennen von ihm, ist mir auch aufgefallen. Und ja, ansonsten die Ferraris, Leclerc hast du angesprochen mit den Problemen, schienen über viele Strecken ziemlich machtlos zu sein. Was ich nicht gut fand von Charles Leclerc ist sein Verhalten gegen Carlos Sainz. Also auch wenn er ja die Nummer 1 ist und auch wenn alles so jetzt gegen Sainz anscheinend sein soll, finde ich, weil Leclerc wusste ja selber, dass er gar keine Pace hat zu dem Zeitpunkt, weil er einfach gar nicht mit dem Auto klarkam, beziehungsweise mit den Reifen. Und dann da so gegen seinen Teamkollegen zu fighten, der ja dann auch noch die Chance hat, mit einem Fahrer vorne mitzufahren, fand ich jetzt nicht das sauberste Verhalten von Leclerc, auch wenn es dann am Ende gepasst hat. Aber für meine Begriffe war es schon recht eng zwischen den beiden.
Ja.
Und ja, fand ich persönlich von Leclerc, muss man auch mal sagen, auch wenn wir ihn oft loben, aber dahingehend fand ich das auch kein kollegiales Verhalten, was natürlich auch nicht dazu beiträgt, dass die Saison so kollegial verläuft. Also ich finde, da sollten beide sich Bestes tun, wenn man das nicht irgendwie jetzt schon so früh eskalieren lässt, diesen Zwischenrivalität, wo wir schon ja auch geredet haben, wo wir gespannt sind, wie sich das entwickelt bei Mercedes und Ferrari, weil eben feststeht, dass Sainz und Hamilton nächstes Jahr nicht mehr da sind, inwiefern es da zu Konflikten kommt. Und wenn man dann jetzt schon im ersten Rennen so gegeneinander fightet, ja, hilft dem Ganzen, das Ganze möglichst lang ruhig zu halten, nicht wirklich weiter. Deshalb, ja, müssen sie da, finde ich, in den nächsten Rennen, dann mehr wieder als Team aufeinander achten. Und was man zu Carlos Sainz sagen muss, ich finde, er hat einen überragenden Job gemacht an dem Wochenende. Wurde ja auch zum Driver of the Day gewertet. Fand ich wirklich richtig stark, was er gemacht hat. Für Perez hat es nicht ganz gereicht, aber er hat ja auch über eigentlich ja fast die Hälfte der Renndistanz diese 3 Sekunden zu Perez gehalten. Also ich fand, Sainz hat mir echt richtig, richtig gut gefallen, hat ein richtig starkes Rennen gemacht. Und ja, er kann auf jeden Fall zufrieden mit seiner Leistung sein. Und Charles Leclerc, dass er dann da noch den 4. Platz holt, ist, glaube ich, auch für ihn, nachdem er anfänglich so Probleme hatte, sehr, sehr zufriedenstellend. Wer, glaube ich, nicht so zufrieden war mit dem Rennen, war Lewis Hamilton, der von seinem Teamkollegen George Russell geschlagen wurde. Russell auch vielleicht bitter, der dachte vielleicht auch am Anfang des Rennens, dass vielleicht ein bisschen mehr drin war. Am Ende hat es dann irgendwie dann doch hinten raus nicht gereicht. Wäre fast sogar noch von Norris gepackt worden. Also ja, für Mercedes auch eher nicht das glimpflichste Wochenende zu Beginn.
Ja, auf jeden Fall, vor allem nach den starken Trainings, also am Freitag, also am Donnerstag, sorry, im zweiten freien Training, was meine ich, hatte Mercedes ja eine Doppelspitze. Und viele haben dann auch schon gesagt, ja, Mercedes ist vielleicht doch Red Bull-Verfolger Nummer 1. Und auch selbst die Fahrer haben sich ja sehr, sehr positiv auch zum Auto geäußert. Aber dann im Rennen ging schon einiges dann wieder oder ging einiges wieder nach hinten. Also Russell wurde ja selbst von Leclerc noch überholt und dann noch deutlich abgesetzt. Trotz dessen Leclerc diese Bremsprobleme hatte. Allerdings muss man auch sagen, dass die Mercedes-Autos Und darunter waren noch ein paar Kunden, zum Beispiel auch Williams, betroffen, dass die ihren Motor kühlen mussten, weil irgendwie der Motor zu überhitzen drohte. Also keine Ahnung, was da los war. Russell meinte auch, dass er ja einen Großteil des Rennens deutlich langsamer fahren musste. Bei Lewis Hamilton war das auch der Fall. Zudem war bei Hamilton der Sitz irgendwie gebrochen. Also ja, für Mercedes sieht es jetzt eigentlich noch schlechter aus als zu Beginn der letzten Saison. Und rein performance-technisch sind sie nicht nur weit hinter Red Bull, sondern waren auch, muss man sagen, schon deutlich hinter Ferrari. Ferrari jetzt zumindest in Bahrain die zweite Kraft gewesen, auch recht deutlich. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt in den nächsten Rennen aussehen wird. In Jeddah, jetzt am Wochenende geht es ja schon direkt weiter. Das sollte allerdings mal wieder eine Red Bull-Paradestrecke sein, eine schnelle Strecke mit viel schnellen Kurven. Das sollte dem Red Bull gut liegen. Bei Ferrari bin ich mir nicht ganz so sicher. Sie hatten ja letztes Jahr häufig auf Strecken mit schnellen Kurven Probleme. Allerdings hat Jeddah ja auch sehr, sehr viele gerade, ja, geradeaus, also viel gerade Strecke, also einige Gerade mit DRS und so weiter. Und da war Ferrari ja immer stark, auch jetzt in Bahrain im letzten Sektor hatten sie immer gute Zeiten. Deswegen bin ich mal gespannt, wer in Jeddah hinter Max Verstappen ja, auftrumpft, ob vielleicht ein Ferrari oder ein Mercedes, ein McLaren, wer auch immer, sich zwischen die Red Bulls irgendwie schleichen kann, also noch irgendwie Sergio Perez vielleicht schlagen kann. Der, muss man sagen, einen ordentlichen Job gemacht hat. Der hat seinen zweiten Platz ins Ziel gebracht. Das, was man von ihm erwartet, hat er gemacht. Also auch mal gucken, wie es bei ihm jetzt weitergeht. Aber momentan ist das Kräfteverhältnis schon ziemlich deutlich, dass Red Bull, Schrägstrich Max Verstappen, die Nummer 1 ist. Dann dahinter ist es zumindest jetzt in Bahrain so gewesen, dass die Ferraris, beziehungsweise Carlos Sainz, mit seinem performenden, also mit seinem laufenden Ferrari ohne Probleme mit Sergio Perez mithalten konnte. Und dann hinter Ferrari kommen dann McLaren und Mercedes, die dann einfach auf einer Ebene sind. Und dann, ja, Aston Martin, und dann hinter Aston Martin ist es ein komplettes Kuddelmuddel. Ich glaube, da kann jeder jeden schlagen, dass es echt extrem streckenabhängig da vorne ist. Aber ja, wie ich schon eben am Anfang gesagt habe, gibt es auch abseits der Strecke einiges zu berichten. Und zwar hatten wir in unserer letzten Folge ja, als wir aufgenommen hatten, die Causa Horner mehr oder weniger abgehakt. Denn Red Bull hatte verkündet, dass man den Case geschlossen hat, dass Christian Horner Teamchef bei Red Bull bleiben wird. Und dann dachten wir auch, dass das Ganze jetzt vielleicht langsam ein Ende nimmt. Aber das war wohl alles nur der Anfang. Denn nur einen Tag später sind vermeintliche Leaks aufgekommen mit Chatverläufen zwischen Horner und der Angestellten von Red Bull. Ob die echt sind, weiß man nicht. Allerdings berichten einige, dass diese Leaks, also die Medien, die diese oder nicht Unternehmen, diese Seiten, die diese Leaks haben, dass die sehr, sehr echt aussehen und wohl nicht gefaked sind. Und ja, dann am Sonntag ist Christian Horner dann mit seiner Frau, ich weiß nicht genau ihren Namen, sie war auf jeden Fall bei den Spice Girls, also war eine Sängerin, die ist ja auch sehr, sehr bekannt, sind sie Hand in Hand durch den Paddock gelaufen und alles wirkte sehr, sehr harmonisch. Dann am Sonntag, Max Verstappen hat das Rennen gewonnen, Christian Horner hat sich bei ihm auch über das Teamradio ja, geäußert und hat ihm gratuliert und Max Verstappen hat das Ganze auch bei den Pressekonferenzen immer ziemlich runtergeredet. Aber dann am Sonntagmorgen, kurz nach dem Rennen, hat Jos Verstappen ein sehr, sehr bemerkenswertes Interview gegeben und hat gesagt, dass das Team droht, auseinanderzubrechen, dass Christian Horner als Teamchef entlassen werden soll. Und das waren schon heftige Aussagen von Jos Verstappen, der da ja eigentlich mehr oder weniger auch die Stimme seines Sohnes ist, weil warum sollte sein Vater oder warum sollte Jos Verstappen etwas sagen, was sein Sohn nicht will? Also, das ist schon sehr, sehr interessant, was da momentan bei Red Bull abgeht. Und Gerhard Berger, der sehr, sehr nah ja an Red Bull gebunden ist, hat gesagt, dass der momentane Stand ist, dass Verstappen Top-Kandidat ist für den Platz bei Mercedes und auch, dass Adrian Newey wohl droht, das Team zu verlassen, wenn Christian Horner nicht entlassen werden sollte. Und da Christian Horner momentan noch laut den Red Bull Teilhabern da aus Thailand unbedingt Teamchef bleiben soll, droht das Red Bull-Team irgendwie so ein bisschen auseinanderzubrechen. Es wäre natürlich jenseits von Gut und Böse, wenn Max Verstappen jetzt noch auch noch wechselt zu Mercedes und die Season wird dann ja komplett explodieren, weil dann zieht doch bei Red Bull dann frei werden würde. Aber sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass Max Verstappen das Team verlassen wird. Ich glaube, diese Aussagen von Jos Verstappen, die sollen nur Druck auf Red Bull ausüben, dass Christian Horner entlassen werden soll. Ich kann mir auch eher vorstellen, dass Christian Horner Red Bull verlassen muss, als dass Adrian Newey und Max Verstappen Red Bull verlassen sollen. Denn Max Verstappen hat in seinem Vertrag, der 2028 geht, eine Klausel, die besagt, wenn im Team wohl irgendwelche Positionen besetzt bzw. nicht besetzt werden sollen, dann kann er das Team verlassen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass Max Verstappen das überlegene Red Bull-Team mit dem besten Auto im Feld verlässt für Mercedes, die jetzt momentan eher so wie die dritte, schrägstrich vierte Kraft im Feld aussehen. Zudem hat er bei Red Bull seine ganzen Connections auch mit Dr. Helmut Marko. Und ich glaube dann, wenn Christian Horner das Team verlassen wird, was er, denke ich mal, auch wird, denn ganz ehrlich, wenn ich diese Aussagen von Jos Verstappen da höre, kann ich mir nur denken, dass das Team wirklich innerlich zerrissen ist und dass man unbedingt Horner weghaben will. Dann werden auch, wird Max Verstappen und werden auch Adrian Newey beim Team bleiben. Aber ja, allein das Szenario Verstappen zu Mercedes 25, Hamilton dann bei Ferrari, dann wird ein Red Bull Platz frei. Vielleicht für Alonso, vielleicht für Norris, für Vettel, man weiß es nicht. Man weiß ja nicht, was mit Perez passiert. Also komplett verrückt, was da momentan in der Strecke abgeht. Vor allem, es kommen ja jeden Tag irgendwelche neuen News dann, was komplett surreal ist. Also du hörst ja jeden Tag irgendwas Neues. Also das ist echt verrückt. Also das neben der Strecke ist gefühlt spannender als das auf der Strecke.
Ja, definitiv. Klar wiegt sich das Ganze auch so ein bisschen auf. Ich muss sagen, ich beschäftige mich da gar nicht so viel mit gerade, weil ich weiß nicht, irgendwie habe ich auch aktuell irgendwie manchmal nicht das Gefühl, dass da alles so wahr ist oder so. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es gerade einfach so ein Topf, der überbrodelt bei in der Formel 1 mit sau vielen News in alle möglichen Richtungen über irgendwelche Sachen. Also, ja. Irgendwie alles komisch mit den Sachen mit Christian Horner. Ich habe da was gesehen, aber zu Zeiten von KI und so weiter, ja, tut mir leid, aber da muss ich sagen, kann man ja auch nicht so viel zu sagen, inwiefern das jetzt wie ist, feststeht. Red Bull hat erstmal sich für Horner entschieden und wie das Ganze dann weitergeht, bin ich gespannt irgendwie. Habe ich auch nicht das Gefühl, dass die Geschichte damit auserzählt ist. Also, wenn Jos Verstappen da irgendwie so einen Druck macht, also für mich ist da noch irgendwas anderes hinter. Ich kann mir das irgendwie alles nicht so ganz vorstellen, dass es jetzt nur da deswegen ist. Also, irgendwas muss da, finde ich, bei Red Bull vorgefallen sein, dass da jetzt so auf einmal so eine Unruhe ist. Oder beziehungsweise, das hatte ich ja schon zur Hälfte der letzten Saison so ein bisschen angedeutet. Da haben ja so die ersten Unruhen angefangen, wo Horner Dr. Helmut Marko loswerden wollte. Dann wollte Marko Horner dann jetzt im Winter loswerden. Also, ja, muss man alles abwarten, was sich da ergibt und was dann noch so ans Licht kommt. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, das weiter zu verfolgen. Und wenn da genaueres zukommt oder es genauere Infos gibt oder irgendwelche Vorfälle, die bestätigt sind, dann werden wir natürlich da hier auch in der Folge drüber zu sprechen kommen. Und ansonsten, ja, steht jetzt das erste Wochenende hinter uns und das nächste steht ja auch schon wieder an. Ja, genau, jetzt am Samstag wieder fahren sie in
Ja,
Saudi-Arabien, ne? Ja,
genau. Ja, da
und
müssen wir, fällt mir gerade ein, müssen wir unsere Tipps abgeben. Ich habe noch gar nicht getippt.
ja, genau, das ist mir nämlich gerade auch eingefallen, weil ich wollte gerade schon zum anderen Sport übergehen, weil viel mehr, muss man ja ehrlich sagen, war jetzt auch nicht drin an diesem Formel-1-Wochenende. Das muss man ja auch klar so sagen. Deshalb, aber da müssen wir auf jeden Fall die Tipps noch abgeben. Ich weiß nicht, wie weit du schon bist, sonst mache ich das hier einfach redig, während ich tippe.
Ja.
Also ja, im Qualifying sehe ich wieder Verstappen vor Charles Leclerc. Dann sehe ich im Quali, dann sehe ich im Quali, wie nehmen wir, ja, nehme ich Sainz vor Perez auf 4. Und ja, warte kurz, ich muss ihn kurz suchen. Hier habe ich Perez. Und dann im Rennen holt Verstappen sich seinen zweiten Sieg vor vor, ja, das ist jetzt die Frage. Ja, vor Sergio Perez. Dann schafft Leclerc das erste Mal in dieser Saison seinen Teamkollegen Carlos Sainz zu schlagen. Leclerc 3, Sainz, sage ich, kommt wieder auf die 4, also wieder Doppel Red Bull, Doppel Ferrari, wollte ich sagen. Und dann sehe ich auf 5 Lando Norris. Auf 6 sehe ich Lewis Hamilton diesmal. Dann Russell und dann Piastri.
Ja, ich sehe im Qualifying Ferrari vorne. Ich sehe eine Doppelpole für die Scuderia. Carlos Sainz auf der 1 vor Leclerc. Ja, aber man muss sagen, Ferrari war in Bahrain im Quali sehr, sehr gut. Und Saudi-Arabien ist halt eine Motorenstrecke. Und dazu gesehen, letztes Jahr in Las Vegas, Monza etc., da ist Ferrari extrem stark. Und über eine Runde sind die auf Augenhöhe mit Red Bull. Deswegen Sainz vor Leclerc. Dann kommen die beiden Red Bulls mit Verstappen vor Perez. Dann allerdings muss man sagen, glaube ich, wird im Rennen wenig gegen Max Verstappen einzuwenden sein. Zumal Saudi-Arabien ja auch eine Strecke ist, wo man sehr gut überholen kann, obwohl es ein Straßenkurs ist. Sehe ich Max Verstappen auf der 1. Dann bin ich mal wirklich optimistisch. Leclerc auf 2, Sainz auf 3, Perez auf 4, auf 5 Lewis Hamilton, auf 6 Fernando Alonso. Ich glaube, der Aston Martin wird dort ein bisschen besser sein als in Bahrain. Aus 7 Lando Norris und auf 8 George Russell.
Ja, das hört sich doch gut an. Ja, an sich denke ich, an Verstappen ist nicht viel anzufechten sein. An Perez bin ich natürlich gespannt, wie der in die Saison kommt. Das wird auch spannend zu verfolgen sein, finde ich. Denn ja, im Qualifying war es jetzt wieder nicht so, dass er da irgendwie mit seinen Teamkollegen mithalten konnte. Aber im Rennen war es ja aus seiner Sicht eigentlich schon ganz okay, auch wenn Sainz mit ihm mithalten konnte. Gefährlich wurde es da am Ende nicht und er hat einen zweiten Platz geholt, was sein Anspruch ist. Oder auch der Anspruch an ihn ist. Sein Anspruch ist ja vielleicht sogar noch ein bisschen höher. Aber da muss man sagen, fehlt ihm aktuell einiges, wie dem ganzen anderen Feld auch. Ja, aber bin ich trotzdem mal gespannt, wie Sergio Perez es jetzt schafft, in den nächsten Rennen zu performen. Ob er ähnlich performt wie im letzten Jahr oder ob er da jetzt über den Winter seine Verbesserung gefunden hat. Und dann, ja, wollen wir die Formel 1 auch abhaken? Geht es dann nächste Woche wieder hin? Wenn die Formel 1 dann in Saudi-Arabien war, beim Stadt-Grand Prix, wie du es gerade schon gesagt hast, wieder an einem Samstag. Ich kann es wieder nicht gucken, weil ich ja in Gladbach bin, wie ich schon angesprochen hatte. Aber auch da werde ich, glaube ich, zu ähnlichen Mitteln greifen. Ich fand das eigentlich ganz chillig, sonntags abends mir das noch anzugucken. Dann ist hier bei mir zu Hause ist einfach Zeitverschiebung und das Rennen ist immerhin sonntags, wie es sich gehört. Und ja, dann kommen wir zum Fußball. Und ja, ich würde sagen, ich lasse dir mal den Vortritt, denn die Bayern haben ja auch das erste Spiel am letzten Spieltag gehabt.
Ja, allerdings glaube ich, drehen wir die Zeit noch einmal eine Woche zurück und reden dann noch erstmal noch über den vorletzten Spieltag.
Ja,
Ich
wenn
glaube,
da
wir können da erstmal.
sofern da, ja, Bayern hat da ja gegen Leipzig gespielt, war ja auch ein ganz entscheidendes Spiel.
Genau, also ja, wir können ja kurz dann über die Spiele von Bayern bzw. Köln reden und Leverkusen, die ja, kann ich ja kurz hier anreißen, 2-1 gegen Mainz gewonnen haben. Ein bisschen glücklich nach einem Torwartfehler von Zentner, der zum 2-1 durch Führich geführt hat. War ein bisschen glücklich für die Leverkusen. Ich hätte da natürlich gerne gesehen, dass sie dort Punkte liegen lassen. War allerdings nicht so. Das Glück ist dann momentan halt auch noch auf ihrer Seite. Aber trotzdem muss man auch sagen, dass der Sieg klar ging für Leverkusen. Deswegen will ich da auch nicht so wie dran aussetzen. Und die Bayern, ja, eigentlich dachte ich, das könnte so ein bisschen vielleicht mal ein kleiner Wendepunkt dieses Jahr sein. Ein wichtiges Heimspiel gegen Leipzig, nachdem ja bekannt geworden ist, dass Thomas Tuchel die Bayern verlassen wird, war das das erste Spiel für Tuchel nach Bekanntgabe seiner Entlassung im Sommer. Und ja, es war ein Spiel in der ersten Halbzeit, was mir sehr gut gefallen hat. Bayern mit einigen Torchancen, man hat eigentlich nichts, also auch gar nichts hinten zugelassen. Man hat mit der Innenverteidigung Dyer und De Ligt gespielt, die deutlich besser und abgeklärter war als die Innenverteidigung Upamecano und Kim über weite Strecken dieses Jahr, vor allem in den letzten Wochen und Monaten. Und man hatte echt viele gute Chancen. Harry Kane mit einem Kopfball, den Blaswig überragend hält, noch an den Innenpfosten lenkt. Leroy Sané, der frei vor Blaswig steht, dann aber Blaswig meint, um dribbeln zu müssen, was dann leider nicht ganz so geklappt hat. Also eine Ersthalbzeit, die sehr gut war von den Bayern. Aber dann der zweiten Halbzeit ist Leipzig gut in die Partie gekommen, hatte zwei, drei echt gute Hochkaräter, also Xavi Simmons und Šeško dort mehrmals, ja, hatten sie die Führungsstrafe, sag ich mal, auf dem Fuß. Dann aber in der Stärkephase oder während der stärksten Phase der Leipziger kam dann das 1-0 durch Harry Kane nach starker Vorlage von Jamal Musiala. Und das war ja ein sehr, sehr wichtiger Treffer für die Bayern, dort in Führung zu gehen. Man hat auch die Ekstase im Stadion gemerkt, die Erleichterung bei den Spielern nach den schwierigen letzten Wochen. Allerdings hat die Freude nicht ganz so lange gewährt, denn Šeško konnte dann nach einem abgefälschten Schuss das 1-1 erzielen. Der Schuss von ihm, glaube ich, von Goretzka war es, meine ich, abgefälscht und halt war von Manuel Neuer. Ja, aber dann kamen die Bayern in alter Manier, muss man ja fast schon sagen, denn in der 90. Hat dann Harry Kane nach Vorlage von Choupo-Moting das 2-1 erzielt. Und auch da war die Erleichterung bei den Spielern und den Fans zu spüren. Man hat dann das Ganze dann noch über die Zeit gerettet bekommen. Und ich war ja auch sehr glücklich nach dem Spiel, weil es endlich mal wieder ein ordentlicher Auftritt war. Natürlich war Leipzig phasenweise die bessere Mannschaft, aber insgesamt war es schon ein verdienter Sieg für Bayern. Und mit Abstand der beste und auch abgeklärteste Auftritt des Jahres gegen so einen starken Gegner wie Leipzig, dann so gegenzuhalten, war, fand ich sehr, sehr gut. Der Auftritt hat mir gut gefallen. Aber ja, dann kam das Spiel am Freitag gegen Freiburg, worüber ich dann auch noch rede. Du kannst dann ja gleich über das vorletzte Spiel von Köln reden. Ja, da war wieder einiges anders im Gegensatz zum Spiel in Leipzig. Man hat wieder mit Kim in der Innenverteidigung gespielt, weil De Ligt angeschlagen war. Leroy Sané hat auch angeschlagen gefehlt. Dafür hat Mathys Tell in der Startelf mal wieder gespielt seit langem.
Da habe ich mir echt die Augen gerieben.
Ja, da habe ich mir auch die Augen gerieben, dass Tuchel tatsächlich mal auf Tell setzt. Aber okay, er hatte keine andere Wahl gefühlt. War kein anderer Offensivspieler mehr fit. Coman, Gnabry, Sané verletzt. Also da musste er ja fast schon auf ihn setzen. Und ja, Bayern ist dann in Rückstand geraten, früh durch Günther. Also eine Aktion wieder, die grausam verteidigt ist am Einwurf. Manuel Neuer einmal mit einer Weltklasse-Parade. Gegen, ich weiß es gar nicht, wer es war von Freiburg. War, wie, ich weiß es nicht. Der hat dann auf jeden Fall noch einen Freiburg-Zieher direkt dahinter gemacht. Also der Einwurf kam, er macht einen Kopfball, den Neuer Weltklasse hält, dann macht er einen Freiburg-Zieher, der geht an die Latte und Bayern kriegt den Ball halt einfach nicht raus und kriegt ihn nicht geklärt. Und Günther dann aus ja, 16, 17 Meter, knapp außerhalb des 16er, was war es, man ja, 17, 18 Meter müssen es gewesen sein, dann mit einem satten Schuss ins rechte Eck unhaltbar für Manuel Neuer. Und Freiburg hat dann geführt und Bayern hat dann auch gar nicht ins Spiel gefunden. Also trotz dessen man diesen frühen Rückstand bekommen hat, wurde man überhaupt nicht wach. Man hat den Freiburgern sogar eher noch Räume vorne gelassen. Und die Freiburger hätten auch noch, hätten sie ein, zwei Angriffe besser ausgespielt, die Führung erhöhen können. Und dann eigentlich aus dem Nichts, nach einer Ecke macht Mathys Tell dann ein wunderbares Tor. Ja, mit dem Innenspann ins lange Eck. Also sozusagen so ein bisschen in Arjen-Robben-Manier. Mit dem Schlenzer nur von der anderen Seite. Also echt ein wunderschönes Tor von Mathys Tell. Und dann haben die Bayern auch ins Spiel gefunden, wurden dann besser. In der zweiten Halbzeit hat man sich dann einige Großchancen kreiert, die man, ja, einmal Musiala, den muss man eigentlich mehr oder weniger reinmachen. Einmal Harry Kane mit einer sehr guten Chance. Also es waren dann schon, die zweite Halbzeit war dann schon von den Bayern dominiert und Freiburg wurde eigentlich kaum noch gefährlich vom Tor. Also die Phase, sag ich mal, von der 45. bis dann zum 2-1 von Jamal Musiala in der 75. Minute hat mir gut gefallen. Die hat mich dann so ein bisschen an die erste Halbzeit aus dem Leipzig-Spiel erinnert, dass man das Spiel einfach unter Kontrolle hatte. Man hatte viel Ballbesitz, man hat Chancen kreiert. Das Einzige, was dann das Manko war, war die Chancenverwertung selber. Aber ja, dann fiel das 2-1 von Jamal Musiala nach einer tollen Einzelaktion von ihm, weil man auch sagen muss, dass die Freiburger Defensive nicht ganz so gut dabei aussieht. Aber da glaube ich, ja, vier Spieler aussteigen lassen, den Ball dann ins lange Eck versenkt. Und ja, ich war da eigentlich zu dem Zeitpunkt sehr, sehr gut gelaunt, weil mir die zweite Halbzeit bis dato sehr, sehr gut gefallen hat. Man hatte das Spiel gegen Leipzig gewonnen, man war jetzt wieder in Führung. Und ich ja, war dann zuversichtlich, dass man das Spiel dann auch über die Zeit rettet. Aber man hat dann ab dem 2-1 komplett den Fußball eingestellt, sondern hat nur noch verteidigt. Thomas Tuchel wechselt dann auch Jamal Musiala aus für Upamecano, wofür er viel kritisiert worden ist. Ich meine, ich kann es irgendwo den Gedanken verstehen, offensiven Spieler raus und defensiven rein beim Stand von 2-1 bei einem Auswärtsspiel. Aber das war meiner Meinung nach verfrüht, diese Auswechslung, weil nach Musiala vom Platz war, ging gar nichts mehr bei Bayern von nach vorne. Also man wurde nicht einmal mehr irgendwie offensiv tätig, sondern das Spiel komplett eingestellt. Man hat es bis dahin noch ganz okay wegverteidigt. Also Freiburg wurde dann nicht gefährlich vom Tor. Bis zum 2-2, was erneut aus einem Einwurf resultiert ist. Also ein Einwurf, ein einfacher Einwurf im 16er. Da war es Gregoritsch, meine ich, der den Ball für Höhler ablegt. Doch Höhler, ich wollte gerade Höfler schon sagen, für Höhler, der den Ball dann Volley, unhaltbar für Manuel Neuer, traumhaft ins lange Eck ja, macht. Also das Spiel war definitiv das Spiel der Traumtore. Also was da für Banger gefallen sind, war schon heftig. Aber ja, das war wieder extrem schwach verteidigt von den Bayern. Vor allem Kim war es, meine ich, der da Höhler, der Gregoritsch da zuerst auch an den Ball lässt. Das darf einfach nicht passieren. Du darfst nicht in der 88. Minute, ist das Tor gefallen, du darfst da nicht so, ja, so schlecht, also das hört sich jetzt so platt an, aber du darfst einfach nicht so schlecht verteidigen. Du kannst ja nicht einfach zwei Tore nach dem Einwurf kassieren und vor allem dann so spät. Du kannst nicht einen Einwurf, wenn das ein Einwurf in den 16er kommt, das ist okay, aber dann gehst du doch einfach in den Zweikampf rein und lässt dann nicht Gregoritsch den Ball einfach ablegen für Höhler, der den da einfach komplett ins lange Eck reinhauen kann. Das war ja miserabel verteidigt von den Bayern. Also da muss ich halt auch wieder die Innenverteidigung, da muss ich wieder Kim komplett auch kritisieren, der bis dahin eine gute zweite Halbzeit gezeigt hat, aber es bringt dir nichts. Und das Gleiche ist auch häufig bei Upamecano so, wenn du von den 45 Minuten oder von den 90 Minuten dann 85 Minuten richtig stark verteidigst, aber 5 Minuten lang dann verteidigst wie ein Kreisligaspieler, das bringt dir dann halt einfach nichts. Und es ist einfach diese enorme Fehleranfälligkeit bei Kim und auch bei Upamecano, die Bayern dieses Jahr extrem schwächt fand. Bei Upamecano ist es ja auffällig, weil es in den letzten Jahren schon häufig war. Und deswegen verstehe ich auch Thomas Tuchel nicht, warum er, okay, der Nick war jetzt angeschlagen vom Spiel gegen Freiburg und er wollte ihn jetzt für das Spiel gegen Lazio auch noch, glaube ich, dann beiseite haben. Aber du kannst dann nicht einen Delikt immer draußen lassen und dann einen Kim und einen Upamecano immer spielen lassen, die so fehleranfällig sind. Und es ist einfach wieder ein dummer Abwehrfehler, der den Bayern am Ende 2 Punkte kostet. Und Leverkusen jetzt auf 10 Punkte vor einem sein lässt. Ja, Aussichten heute Abend aufs Spiel sehe ich jetzt auch nicht so rosig. Also ganz ehrlich, vor ein paar Jahren oder wenn Bayern letztes Jahr oder vor 2 Jahren, vor 3 Jahren, vor 4 Jahren, vor 5 Jahren, vor 6 Jahren mit der Konstellation ins Rückspiel gegangen wäre, dann war ich immer eigentlich der Auffassung, so, wir hauen die jetzt weg in der eigenen Arena 3, 4, 5, 6, 0, dann können die sich warm anziehen. Aber jetzt, dieses Jahr unter dem Trainer, kann ich für nichts garantieren. Es kann auch sein, dass Bayern heute selber einfach 3-0 verliert. Also, ich bin jetzt nicht sonderlich zuversichtlich. Ich hoffe natürlich, dass man weiterkommt. Ich weiß es nicht. Das Positive wäre an einem Ausscheiden heute Abend, dass Thomas Tuchel dann endgültig seine Koffer packen müsste. Also, wenn Bayern ausscheiden sollte, hätte ich wenigstens dann heute Abend noch einen Trost. Was ich allerdings nicht hoffe, weil die Champions League der einzigste verbleibende Pokal ist, wo man irgendwo noch Chancen hat, ihn zu gewinnen, weil im DFB-Pokal ist man raus, in der Liga ist man jetzt 10 Punkte hinter Leverkusen. Schwer. Also, Champions League ist das Einzige, was übrig ist, und da ist die Ausgangslage ja heute mit dem 0-1 auch nicht sonderlich positiv.
Ja, bin ich gespannt, was die Bayern heute Abend zeigen. Ich habe das Spiel gegen Freiburg und Leipzig nicht gesehen. Gegen Leipzig, ja, kann man mit dem späten Sieg ja grundaus zufrieden sein. In einem, glaube ich, ja, grundlegend ausgeglichenen Spiel mit leichten Vorzügen für die Bayern. War auf jeden Fall ein wichtiger Erfolg für die Bayern und jetzt dann aber wieder der direkte Rückschlag gegen Freiburg. Ist natürlich sehr, sehr bitter und ich muss sagen, an diesem Wochenende wurde für mich auch die Meisterschaft ja nahezu endgültig besiegelt. Also ich muss ehrlich sagen, da muss jetzt schon echt sehr, sehr viel passieren, damit die Leverkusener sich das noch nehmen lassen. Ja, und jetzt in der Champions League, dem sozusagen ja noch einzigen Wettbewerb für die Bayern und Thomas Tuchel. Da musst du heute einfach gegen den mittelmäßigen Serie A-Club gewinnen. Und das auch mit 2-0 und das auch haushoch überlegen. Also da gibt es für mich heute keine einzige Ausrede. Und ja, bin ich echt gespannt, was die Bayern da heute Abend anstellen. Du sagst es, ich weiß auch nicht, wie ich an das Spiel rangehen soll. Man hat immer gedacht, in den letzten Jahren, ja, die Bayern machen es dann an jeder, aber irgendwie, irgendwas ist vor allem jetzt in dieser Rückrunde auch irgendwas passt da gar nicht mehr. Und deshalb weiß ich auch gar nicht, was uns da heute für eine Leistung zu erwarten hat. Rein aus dem Gefühl würde ich wieder danach gehen, die Bayern machen das heute Abend, aber aktuell sind das einfach nicht die Bayern, wie man sie kennt. Und da bin ich mir echt unsicher gegen ein defensiv starkes Lazio. Bin ich gespannt, wie die Bayern sich da heute Abend schlagen, von welcher Seite sie sich zeigen. Und ja, natürlich, aus deutscher Sicht wünscht man sich natürlich, dass ja, der trotzdem noch beste internationale Verein aus deutscher Sicht, dass die da weiterkommen. Also ich werde, auch wenn es selten der Fall ist, wobei es in der Liga eigentlich auch mittlerweile der Fall ist, aber ich werde den Bayern auf jeden Fall heute Abend die Daumen drücken. Und ja, ansonsten heute Abend noch PSG gegen Real Sociedad. Das glaube ich ja relativ klar, dass PSG da weiterkommt, wenn nichts Unvorhergesehenes noch passiert. Im Hinspiel einen sehr soliden Job gemacht. Am Ende, auch wenn sie sich am Anfang ein bisschen schwer getan haben. Ja, bin ich gespannt, was die Bayern da auf jeden Fall heute Abend abliefern. Und dann kommen wir zu den Kölnern, die letzte Woche ja einen Achtungserfolg feiern konnten gegen den VfB Stuttgart. 1:1 gespielt und das nicht mal unverdient. Also da war sogar durchaus noch mehr drin. Am Ende 1:1, denke ich, ein gerechtes Ergebnis. Angelo Stiller hat es, glaube ich, gesagt. Die Stuttgarter haben ein wenig arrogant gespielt, auch wenn ich das nicht ganz so unterstreichen möchte, denn ich finde, eigentlich haben die Stuttgarter einen recht guten Fußball gespielt das ganze Spiel über und haben jetzt auch nicht irgendwie Halbgas gemacht oder so. Also ich fand, sie haben das Spiel eigentlich schon dann doch in der Hand gehabt. Aber sie haben den FC vielleicht ein bisschen unterschätzt, so würde ich es vielleicht eher ausdrücken. Und klar, die Kölner offensiv schwach, haben es lange defensiv richtig gut gemacht, dann haben die Stuttgarter sie gut ausgespielt. Und man konnte dann aber schnell durch Martel nach einem Standard zurückschlagen. Und das war dann das, wovon sich die Stuttgarter auch nicht erholt haben, wonach die Kölner auch noch zwei, drei gute Kontergelegenheiten hatten, die sie dann schwach ausgespielt haben. Vor allem Ali Du, der frei vor Bredlow steht und dann am Torwart vorbeidribbeln will, was schief geht. Also wie gesagt, da wäre auch aus Kölner Sicht auf jeden Fall noch was drin gewesen und am Ende ein verdientes 1:1, womit ich so persönlich nicht gerechnet hätte. Auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Spiel und einen wichtigen Punkt, den man natürlich immer mitnimmt. Punkte, die man nicht so wirklich mit einberechnet, nimmt man in der Phase, wo Köln ist, auf jeden Fall mit. Man nimmt sowieso jeden Punkt mit aktuell. Und ja, jetzt am Wochenende gegen Leverkusen. Auch finde ich mit keinem schlechten Auftritt. Also wenn die rote Karte nicht nach 10 Minuten gegen Thielmann fällt, die auch komplett gerechtfertigt ist, meiner Meinung nach, auch nach Videoassistent-Eingriff ist das gerechtfertigt. Ja, wenn die nicht fällt, dann geht das Spiel vielleicht anders aus. Es gab hier und da auch noch strittige Szenen auf beiden Seiten. Am Ende geht es, glaube ich, so in Ordnung. Und die Leverkusener gewinnen natürlich auch verdient. Nichtsdestotrotz war es. Haben die Leverkusener, finde ich, so ein bisschen den Fußball verändert. Also sie spielen eher so ein bisschen auf Verwaltungsfußball jetzt in den letzten Spielen. Aber was halt dazu gehört, sie ziehen die Spiele halt einfach und das halt einfach so stark. Also auch jetzt gegen Köln fand ich das von Anfang bis Ende keinen guten Leverkusener Auftritt. Also die beiden Tore beide abgefälscht, also durch einen abgefälschten Ball entstanden. Und ja. Ansonsten auch jetzt nicht der Auftritt und hinten hat man auch relativ viel zugelassen. Also Köln hatte schon auf jeden Fall zwei, drei Hochkaräter, vor allem die Chance durch Adamian, wo das ganze Stadion eigentlich schon geschrien hat, als ob es ein Tor war. Aber der
Da
Ball
muss
dann.
ich sogar mal kurz sagen, da geht ein dicker Mittelfinger an DAZN raus, weil ich habe das Spiel gesehen und auf einmal, also okay, kann auch sein, dass das einfach an meinem Internet lag, deswegen, aber egal, ich gucke das Spiel und da kommt die Flanke, Adamian mit dem Schuss und das sah so aus, als würde der Ball ins Tor gehen und ich schon am Jubeln, auf einmal bricht meine DAZN ab. Also das war, also plötzlich kommt da kein Signal und an, und ich habe mich jetzt gefragt, war der Ball jetzt drin oder war der jetzt nicht drin? Und ja, dann habe ich wieder, ging das ein paar Sekunden wieder und dann ja, war stand immer noch leider 1-0 für
Ja.
Leverkusen.
Ja, das war echt bitter. Also ich habe es auch irgendwie nicht so wirklich gereilt. Für mich sah es auch erst so aus, als ob er drin war, aber irgendwie dann auch nicht. Ja, sehr bitter. Adamian, muss man aber sagen, hat mir eigentlich sogar ganz okay gefallen. Im Vergleich zu anderen Leuten, die man da vorne dann hatte, fand ich, hat er einen ganz guten Job gemacht, auch wenn er da natürlich dann wieder eine Riesenchance liegen gelassen hat. Das muss man ja generell bei allem mal sagen. Dieser Mittelfeldkampf in der Bundesliga ist ja abartig. Also, das ist mir irgendwie erst am Wochenende mal so richtig aufgefallen. Aber vom 8. bis zum 15., das sind 5 Punkte, da bist du halt mit einem Sieg direkt woanders. Und die Gladbacher haben jetzt ja auch nur 26 Punkte. Also, da hat man ja auch vor dem Spiel gegen Bochum mal gesagt: Jo, was ist denn da los? Die standen ja zeitweise eigentlich so gut da. Und jetzt dann doch wieder da unten auf Platz 15. Also das ist so eng da oben und mit einem Spiel bist du da auf einmal eher wieder an Europa dran als an den Abstiegsplätzen. Das ist wirklich verrückt, aber man muss halt bei allem leider Gottes sagen, dass der Abstand vom 16. auf den 15. von Köln auf Bochum dann schon doch ein bisschen größer ist mit 8 Punkten. Und das ist das Ganze, warum es dann vielleicht davor nicht ganz so spannend wird. Da kann man natürlich nur hoffen, auch im Hinblick dann auf die letzten Spieltage, dass der Abstand sich vielleicht nochmal verkürzt, dass wir da auf jeden Fall nochmal viel, viel mehr Spannung haben und da vielleicht noch ein paar mehr Mannschaften mit in den Abstiegskampf gezogen werden. Weil sonst muss ich sagen, ja, wird es echt schwierig für Köln, weil ich sehe Mainz irgendwie nicht so, dass sie absteigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwie schätze ich sie vielleicht auch zu gut ein, aber. Das habe ich schon die ganze Saison im Gefühl und das hatten sie ja auch schon in den letzten Jahren oft, dass sie zum Ende der Saison nochmal ordentlich punkten und sie hatten ja auch mal die Grottensaison mit Schalke zusammen, wo dann Bo Svensson kam und sie dann auf einmal alles gewonnen haben. Und ja, jetzt aktuell sieht es auch irgendwie eher so aus, dass sie wieder viel, viel punkten. Auch wenn man bei Köln immer dazu sagen muss, dass sie natürlich ein krasses Anfangsprogramm haben und dass dann zum Ende eher die schwächeren Gegner kommen. Also aus der zweiten Tabellenhälfte aktuell haben sie bisher in der Hinrunde, also nee, in der Rückrunde, Entschuldigung, nur gegen Wolfsburg gespielt. Also da kommt halt auch noch alles, das muss man auch immer dazu sagen. Aber trotzdem, da musst du natürlich dann die Punkte holen und eben durch diese Leistungsdichte und irgendwie gewinnt jeder gegen jeden und verliert jeder gegen jeden. Dadurch schieben sich irgendwie alle gegenseitig Punkte zu. Deshalb wird es relativ schwer, da wieder ranzukommen, weil da oben halt jeder irgendwie irgendwann mal punktet, alle 2 Spieltage. Ja, muss man abwarten, aber so ein Spiel gegen Gladbach, so ein Derby, wo die Emotionen sowieso schon hoch sind und dann noch höher sein sollten, auswärts auch noch, da muss man dann mal einen Achtungserfolg, vor allem in so schwierigen Wochen jetzt, nachdem man ja, innerhalb von 4 Spieltagen auf 3 Champions-League-Mannschaften aktuell trifft, da muss man auf jeden Fall dann was holen. Und bin ich gespannt, wie sie sich schlagen. Wird dann ohne Jan Thielmann sein, der für 2 Spiele gesperrt wurde. Ja, bin ich gespannt, was der FC dort macht. An sich machen die Leistungen jetzt in den letzten Wochen Hoffnung, denn man hat ja eigentlich gute Leistungen, finde ich, gezeigt. Man hat mehr gepunktet als in der Hinrunde in diesen Spielen und hat jetzt auch gegen Mannschaften wie Stuttgart und Leverkusen kein schlechtes Bild abgegeben. Also ja, ich mache mir durchaus Hoffnung, dass da auf jeden Fall gegen Gladbach was geht. Zumal man bei Gladbach eh abwarten muss. Also, die spielen im einen Spiel, spielen die wie ein Europa League-Kandidat und im anderen Spiel spielen sie dann wieder wie ein Abstiegskandidat. Also, da weiß man nicht, was da auf einen zukommt. Das ist wirklich von Spiel zu Spiel völlig anders, auch wenn sie sehr heimstark sind. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was das am Wochenende gibt.
Ja, zweites Derby direkt back-to-back für die Kölner. Ja, sonst kann man, glaube ich, noch sagen, Frankfurt mal wieder erfolgreich gewesen. Was ich so komisch finde, ist, dass die halt noch Sechster sind. Die haben, ich glaube, in der Rückrunde jetzt ihr erstes Spiel gewonnen gegen Heidenheim und das auch nur ziemlich glücklich nach diesem bitteren Eigentor von Müller, von Gimba, meine ich, was für Müller, dem Heidenheimer Keeper da. Der da, oder ja, es war Gimba, aber also Müller war der Torwart, der den Ball nicht getroffen hat. Gimba hat dann das Eigentor gemacht, aber eigentlich war es Müller, der den Ball ja dann nicht getroffen hat, aufgrund dieser Bodenwelle, muss man ja fast schon sagen. Also nein, aufgrund des Rasens, dass der Ball da so hoch springt, er hat den Ball da nicht getroffen. So ein bisschen wie Bernd Leno mal vor ein paar Jahren und vor wie Radetzky auch mal vor ein paar Jahren. Ja, Frankfurt deswegen weiterhin auf Platz 6. Hoffenheim erneut erfolgreich gewesen im direkten Duell um Platz 7 gegen die Bremer, die jetzt so ein bisschen schleifen lassen. Ja, Leipzig auch noch gewonnen am Wochenende 4-1 gegen Bochum. Wie du eigentlich schon, dass Gladbach gegen Mainz unentschieden. Darmstadt mit einer ordentlichen Reibe, 6-0 gegen Augsburg, 5-0 stand es ja schon nach, ich glaube, knapp 30 Minuten. Stuttgart im Topspiel, ja, mit einem 3-2-Sieg in Wolfsburg, weiterhin stabil auf Platz 3. Dortmund, ja, auch gewonnen gegen Union Berlin nach einem Traumtor von Karim Adeyemi. Bleibt der BVB weiter auf Champions League Kurs. Und ja, die Kölner angesprochen, wie du gerade eben mit der Heimniederlage zu Hause gegen Leverkusen. Ja, in der zweiten Liga, da kracht es auch. Und ja, da kann ich endlich mal positiv über den VfL Osnabrück reden. Denn die haben die letzten zwei Spiele gewonnen. Einmal im Nordduell, das Niedersachsen-Duell gegen Hannover, die auch mit um Aufstieg spielen. Ein komplett solider Auftritt, 1-0 auch verdient gewonnen gegen Hannover. Ein toller Erfolg vor zurück. Das war jetzt der zweite Saisonsieg und auch der erste Sieg seit dem Sieg gegen den HSV im Hinspiel. Nach einem Treffer dort von Erik Engelhardt. Ja, wichtige 3 Punkte im Abstiegskampf. Und jetzt am Sonntag auch wieder überraschend Sieg im Volksparkstadion gegen den HSV. Und das auch nicht unverdient. Man muss sagen, Osnabrück defensiv deutlich stärker geworden in den letzten Spielen. Kaum was zugelassen gegen den HSV, nur einen Elfmeter kassiert durch Glatzel. Und sogar in Unterzahl, nachdem Gyamfi in der 76. mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist, konnte der VfL wichtige 3 Punkte erneut gewinnen oder holen und ist jetzt nur noch 6 Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Ist natürlich noch ordentlich Holz, 6 Punkte, aber das ist mal wieder irgendwo machbar. Und jetzt am Wochenende geht es an Betzenberg gegen Kaiserslautern, im mehr oder weniger direkten Duell. Kaiserslautern mit 25 Punkten auf Platz 15. Also, wenn Osnabrück dort gewinnen sollte, dann ja, ist man wieder komplett drin im Geschäft. Auch ja, die Art und Weise, wirklich, wie Osnabrück die letzten zwei Spiele bestritten hat, sehr, sehr stark. Was nur bitter ist halt, wie gesagt, dass Gyamfi, der mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist, fehlen wird gegen Hannover noch. Mikael Cuisance, der Matchwinner gegen den HSV, war das 1-0 vorbereitet, dann das 2-1 per Elfmeter. Also, was das für ein Elfmeter war. In der 90. oder 89. Minute haut er das Ding da komplett also an die Latte. Ja. Der Ball springt von der Latte auf den Boden, an die Latte, dann ins Tor. Also, die Nerven musst du auch erstmal haben. Er wird allerdings auch leider fehlen am Wochenende, aufgrund seiner 5. gelben Karte, die er sich abgeholt hat im Spiel gegen Hamburg. Und für Hamburg, ja, ist das ziemlich bitter, denn man hätte mit einem Sieg auf Platz 2 springen können. Denn es haben eigentlich alle für den HSV gespielt. Kiel hat Punkte liegen lassen am Wochenende. Die haben,
Gegen Schalke.
nein, nein, Kiel hat gegen
Ja, ich
Hertha
war bei St.
2-2.
Pauli, Entschuldigung.
Ja, und da haben sie allerdings auch ein 2-0 sogar aufgeholt, haben dann in den letzten Minuten dann noch 2-2 gespielt. Und Schalke mit ja, wichtigen Big Points, mit einem 3-1-Sieg gegen St. Pauli, Karaman erfolgreich gewesen. Was für dich bei Kickbase ziemlich bitter war, den hat es auf die Bank gesetzt. Also bittere, bittere Niederlage für Pauli. Sie haben trotzdem immer noch vorne 5 Punkte Abstand auf dem zweitplatzierten Kiel. Aber weil alle gepatzt haben, also Hannover hat noch unentschieden gespielt nach einem 2-0-Rückstand gegen Düsseldorf. Aber weil sonst oben alle Punkte liegen lassen haben, hätten sie sich noch weiter absetzen können. Aber natürlich auch für den HSV extrem bitter. Denn ja, der Frühling kommt dieses Jahr wohl schon ein bisschen früher. Also jetzt offiziell ist ja noch Winter. Aber ja, wenn der Frühling kommt, verkackt der HSV einen Aufstieg. Das war in den letzten Jahren die Regel. Und jetzt sieht es ja auch schon wieder so aus, als würden sie federn lassen müssen. Also ja, auch der Auftritt gegen Osnabrück war einfach wirklich nicht gut. Sie hatten bis auf den Elfmeter keine richtig gute Torschance. Und das gegen den 18. der Liga mit der schlechtesten Defensive insgesamt ist schon mal, ja, also das ist auch schon mal eine Leistung an sich. Wobei ich guck mal kurz sagen, ich glaube sogar Schalke hat sogar ein bisschen mehr Gegentore als Osnabrück, wenn hier mal die Tabelle eben laden würde. Schalke hat 6, haben beide genau gleich. Ah, Kaiserslautern hat noch mehr Gegentore. Kaiserslautern 48 Gegentore, Osnabrück und Schalke mit 46, wobei man wirklich sagen muss, dass die Osnabrücker Defensive deutlich stabiler geworden ist in den letzten Spielen. Also außer gegen Elversberg, wo man 3 Tore kassiert hat, hat man ja selten mehr als ein Gegentor nur kassiert. Und jetzt zum Beispiel gegen Hannover zu 0 geschickt, gegen HSV nur ein Elfmeter-Gegentor bekommen. Das sieht schon mal alles deutlich rosiger aus im Abstiegskampf für den VfL da. Und wenn sie jetzt ja gewinnen sollten, wie gesagt, das ist fast schon 6 Punkte Spiel am Betzenberg.
Ja, wobei die Lauteraner natürlich auch jetzt wieder zurück in Form sind nach einem
Das
3-0-Sieg
stimmt.
bei Hansa Rostock, beim direkten Konkurrenten. Also Hansa sehe ich auf jeden Fall am schwächsten in der aktuellen Form, da in der zweiten Liga, muss ich ganz ehrlich sagen. Da geht irgendwie gar nichts, habe ich das Gefühl. Ja, Lautern nach schwachen Wochen mit einem Rückschlag, also haben jetzt zurückgeschlagen, wo man ja auch sagen muss, dass sie ja auch keine schwachen Gegner jetzt in den letzten Wochen hatten. Deshalb muss man jetzt abwarten, könnte natürlich auch für sie, nachdem man jetzt 3-0 gewonnen hat, Ache dreimal wieder getroffen, erster Sieg unter Friedhelm Funkel, könnte natürlich jetzt auch sein, dass die da den Aufschwung mitnehmen und das wird natürlich auch schwer für Osnabrück auswärts am Betze.
Ja, vor allem mit den zwei wichtigen Säulen, die da ausfallen.
Ja, genau, also bin ich gespannt, was da abgeht, aber klar, in der zweiten Liga wird es dadurch natürlich wieder enger. Braunschweig konnte ihren Flow auch nicht so wirklich weiter fortsetzen, haben jetzt in den letzten Spielen dann auch eher wieder Punkte liegen lassen, haben gegen Nürnberg verloren mit 2:1. Also da auch der Flow so ein bisschen gestoppt, den sie sich ja entwickelt hatten, wodurch sie ja sich vor allem auch von den Osnabrückern gut absetzen konnten, sind auf Platz 16. Also ja, für Osnabrück 6 Punkte Abstand noch auf Braunschweig, ist auf jeden Fall wieder ein Licht am Brennen. Waren ja schon fast abgeschrieben, aber das würde ich jetzt nach so einem Back-to-Back gegen zwei Aufstiegskandidaten, Platz 3 und 4 zum jetzigen Zeitpunkt, nicht sagen, dass man sie so abschreiben sollte. Vor allem Dingen heim ist der VfL ja immer eine Hausnummer, was sie defensiv ja oft gut machen, wo sie ja oft Pech hatten. Und wenn sie jetzt schaffen, in der Offensive mal ein bisschen wieder für Furore zu sorgen, dann kann da auf jeden Fall noch was gehen für den VfL. Und ja, bin ich gespannt, wer da vielleicht auch noch mit reinrutscht von oben, weil auch dort ist es alles ziemlich eng. Also wenn du dir das mal anguckst hier, also 16, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Die haben ja hier gefühlt so eine Zahlenreihe in der zweiten Liga. Also
Ja.
ist spannend wie jedes Jahr und auch im Aufstiegsrennen, du hast es angesprochen, St. Pauli und Kiel lassen federn. Auch wenn man sagen muss, Kiel natürlich gegen die Hertha, auch mit einem starken Gegner. Aber vor allem St. Pauli hätte vielleicht im Aufstiegsrennen schon einiges klar machen können an diesem Wochenende. Wobei sie ja auch für die meisten trotzdem schon so gut wie durch sind, auch wenn es dann doch ja sein kann, dass sie vielleicht noch geholt werden. Ich meine, die schwierigen Spiele stehen ja auch noch alle an. Gegen Kiel haben sie zwar schon gespielt, aber der HSV zum Beispiel, da gibt es ja auch noch das Derby. Also würde ich die jetzt da noch nicht ganz so im Sonnenuntergang reiten sehen. Und gegen eine Mannschaft wie Schalke, die so in der Krise sind, musst du eigentlich als Tabellenerster gewinnen. Also klar, die Schalker hatten ernste Gespräche unter der Woche und so, aber St. Pauli sollte aus ihrer Sicht nicht als Aufbaugegner dienen, glaube ich, wenn man St. Paulis Ansprüchen folgen mag. Und deshalb, das ist natürlich eine bittere Niederlage für die Schalker natürlich sehr, sehr gut, die ja auch in ordentlicher Abstiegsnot sind. Also haben 5 Punkte auf dem Relegationsplatz. Bin ich gespannt. Es wäre für mich eine Nummer zu viel, wenn Schalke da jetzt den Durchmarsch macht. Also
Ja.
auch wenn ich Schalke nicht sonderlich mag, aber da hoffe ich echt, dass sie das abwenden können, dann sich einen ordentlichen Kader für nächstes Jahr aufbauen und dann versuchen, wieder so ein bisschen das Fernglas nach oben zu richten. Denn ich meine, ich glaube, man befindet sich da halt auch gerade in so einer Spirale, weil einen schlechten Kader hat man ja vom Ding her nicht auf Schalke. Ja, muss man abwarten. Und der HSV, ja, Steffen Baumgart konnte anscheinend noch nicht so viel bewirken bisher in seiner bisherigen Amtszeit. Der HSV verliert gegen den Tabellenletzten Osnabrück 3 Siege in dieser Saison geholt, 2 davon gegen HSV. Das ist auch eine Leistung. Also, und
Und der andere gegen Hannover.
ja, also man hat nur gegen die Top-Mannschaften gefühlt gepunktet. Man hat ja auch, glaube ich, gegen St. Pauli unentschieden gespielt, heim.
Ja, und zu Hause gegen Kiel. Und zu Hause gegen Kiel, da
Ja.
war ich im Stadion, hat man erst in der 90. den Ausgleich kassiert.
Ja, stimmt, das weiß ich auch noch. Da war ich auf dem Weg. Also, ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Terrain für Top-Mannschaften. Und ja, für den HSV heim darfst du einfach nicht gegen Tabellen 18 aus Osnabrück gewinnen, auch wenn die vielleicht ein bisschen Überwind haben. Aber ich meine, auch wenn es ganz in Ordnung war, aber Osnabrück hatte halt auch, das muss man auch sagen, sie hatten halt 2 Torschüsse, ne? Und haben halt daraus 2 Tore gemacht. Also das darf dir aus HSV-Sicht natürlich nicht passieren.
Ja, aber
Und
der
das.
HSV selber hat ja auch, muss man sagen, auch halt wirklich nicht viel
Ja,
zustande gebracht.
klar.
Also es
Ja, das
war ein
stimmt.
sehr, sehr chancenarmes Spiel. Also
Ja.
da ging
Ich
wirklich
habe
nicht
mich auch
viel.
gewundert, weil du hast ja vorhin auch schon Kickbase angesprochen. Ich habe unter anderem auch Kühn im Tor. Und da freut man sich eigentlich immer, wenn der gegen Mannschaften spielt, die oft aufs Tor schießen. Und der wollte einfach keine Punkte kriegen. Ich habe auch in unsere Gruppe geschrieben, ja, möchte der HSV denn da nicht mal aufs Tor schießen und dem mal ein paar Bälle halten lassen? Ja, sollte nicht sein. Und am Ende ist es dann auch durchaus verdient. In unserer Zahl natürlich krass, dass die Osnabrücker das noch gezogen haben. Und ja, für alle HSV-Fans fängt jetzt, glaube ich, wieder das große Grübeln an. Auch wenn es natürlich alles überbewertet ist, denn die anderen Mannschaften lassen ja auch immer wieder Punkte liegen. Also Hannover, der Verfolger, hat ja ebenso letzte Woche in Osnabrück verloren. Also das muss man halt aussagen, das ist in der zweiten Liga dieses Jahr extrem spannend oder eigentlich spannend wie jedes Jahr, weil halt auch dort jeder jeden schlagen kann. Und deshalb, ja, bin ich sehr gespannt, wie es da in den nächsten Wochen weitergeht und ob der HSV dieses Jahr seinen Fluch, ja, beseitigen kann. Bin ich sehr gespannt. Auf jeden Fall, die zweite Liga macht wieder Spaß, wie jedes Jahr. Das bleibt festzuhalten.
Ja, also unten als auch oben, überall ist es in der ersten Liga nicht so spannend. Wobei unten ist es schon spannend in der ersten Liga, aber in der zweiten Liga ist es einfach deutlich enger, wenn man sich die Abstände anguckt. Da ist alles möglich Richtung Aufstieg und Abstieg. Ja, bleibt spannend auf jeden
In
Fall
der
in der
ersten
zweiten
Liga
Liga.
ist es halt eng, aber da ist es halt eng zwischen den Plätzen, wo es um
Ja,
gefühlt nichts geht.
genau, ja, eben, das meine ich halt. Also halt. Ja, ab Platz 16 oder ab Platz 15 besser gesagt, ist das ziemlich abgeschattet zu den letzten drei da unten und halt oben führt Leverkusen halt dominant die ganze Sache an. Und ja, dann okay, dann zwischen Bayern und Stuttgart, da sind ein paar Punkte, aber dann selbst zwischen Stuttgart und Dortmund ist einiges an Holz. Und dann erst wird es ja wieder richtig spannend zwischen Dortmund und Leipzig. Also das ist schon halt alles so ein bisschen gestaffelt, leider in Liga 1, während das in Liga 2 komplett gegenteilig ist. Ja, und dann, ja, ich würde nochmal vielleicht kurz auf die UK Open kommen, auf den FA Cup des Darts, denn dort konnte Dimitri Vandenberg das erste Mal seit dem World Matchplay 2020 ein Major-Titel gewinnen, in einem komplett kuriosen Spiel. Ich habe es halt nicht gesehen, weil das Finale sich mit dem Madison Beer Konzert überschnitten hat. Also was das für ein Finale war, ich habe mir die Highlights angeguckt, das konnte man ja gar nicht glauben, gegen Luke Humphries, gegen den ja in den letzten paar Monaten besten Dartspieler im Finale Vandenberg, der bei der WM früh gegen Florian Hempel tatsächlich gegen den Deutschen da früh rausgeflogen ist und auch schwierige anderthalb letzten Jahre hatte. Komplett aus dem Nichts kommt er ins Finale der UK Open, spielt da einen auf, ich glaube, er hat 8 zu 3 geführt oder 8 zu 4. Oder 7 zu 3 oder irgendwie so. Also, er hat relativ hoch geführt und musste das Ding nur noch ins Ziel retten, denn er beim Finale war First to 10, Lex. Und dann spielt Humphries plötzlich komplett einen auf. Vandenberg checkt dann die 130 und hat in den nächsten Lex, ich glaube, er hat 6 Matchstarts liegen lassen. Und Humphries kommt ran gleich zum 9-9 aus. Es geht in den Decider. Vandenberg hat eigentlich Darts, die er kann eigentlich nur Matchstarts bekommen, trifft zweimal die große Zahl nicht. Also trifft nicht die große 20, sondern also trifft die 1 und trifft die 3 anstatt die 19. Dadurch kriegt Humphries zwei Matchstarts, die er liegen lässt. Und dann checkt Vandenberg, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte es waren, ich glaube 60, bin mir nicht ganz sicher, zum Match. Und, oder 65, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und ja, holt seinen zweiten Major-Titel. Also ein komplett kurioses Turnier, auch dass Michael van Gerwen und Gervin Price bei ihren ersten Partien rausgeflogen sind. Gervin Price gegen Martin Schindler unter anderem, der dann knapp gegen, nur ganz knapp mit 10 zu 8 gegen Luke Littler verloren hat. Michael Smith früh rausgeflogen. Littler dann im Viertelfinale gegen Damon Hatter verloren. Humphries im Finale. Also es ist wieder keiner der Big Boys, der den zweiten Major-Titel des Jahres gewinnen konnte. Ähnlich wie beim Masters, wo Stephen Bunting seinen ersten Major-Titel bei der PDC holen konnte. Also, ja, beim Darts bleibt es unfassbar spannend. Und noch was, das fällt mir gerade noch spontan ein, was wir hier erwähnen müssen, ist in der La Liga, ich glaube, du hast es auch mitbekommen,
Ja.
was bei Real Madrid passiert ist. Also, das toppt so einiges. Es stand 2-2 zwischen Valencia und Real Madrid. Und es ist die letzte Aktion Real Madrid. Ich glaube, Dani Carvajal spielt gerade eine Flanke rein. Jude Bellingham versenkt den Ball mit seinem Kopf zum 3-2. Alle freuen sich bei Real. Für ein paar Sekunden zumindest, denn dann haben sie gemerkt, dass der Schiedsrichter, während der Ball in der Luft war, das Spiel abgepfiffen hat. Also während der Flanke oder nachdem Carvajal die Flanke ausgeführt hat, ja, hat er das Spiel abgepfiffen. die Realspieler natürlich komplett am Ausrasten. Jude Bellingham hat dann sogar noch eine rote Karte bekommen. Also unfassbar. Also sowas habe ich auch noch nie erlebt.
Ja, also Bellingham hat ja danach auch noch rot gesehen, weil er einen Schiedsrichter beleidigt hat. Also er hat, glaube ich, Fuck off, ref gesagt oder so. Sowas geht gar nicht. Also kann ich
Also nicht, was
absolut.
Bellingham gemacht hat, das geht schon. Also
Ja,
was
nee,
ein
das ist
Schiedsrichter
völlig
gemacht hat.
verständlich. Ich finde, er hat sich noch human verhalten. Also
Ja, gefühlt schon.
dass man da abfällt. Also bei aller Liebe, sowas darf dir einfach nicht passieren. Also das ist wirklich und ja, man kann halt am Ende nichts machen. Beziehungsweise ich bin auch kein Fan davon, nach einem Spiel irgendwie einem Protest da irgendwie recht zu geben oder so, wird ja auch eigentlich nie gemacht, selbst wenn es das mal gibt. Aber sowas darf einfach nicht passieren. Also pfeift doch ab, wenn der Ball irgendwo im Mittelfeld ist oder wenn der Ball irgendwie im Aus ist oder so. Aber ja, da in der Flanke in 16er abzupfeifen und dann ist es halt auch noch ein Tor. Ja, darf einfach nicht passieren. Da soll man lieber Eckbälle irgendwie nicht mehr geben oder so, das ist noch die eine Sache.
Ja.
Aber in einer laufenden Situation, dann in einer gefährlichen Situation da abzupfeifen, ja, geht wirklich gar nicht. Und ich habe es auch nur so am Rande mitbekommen. Aber ja, dass Bellingham da ausrastet, völlig gerechtfertigt. Jetzt natürlich doppelt bitter. Man hat nur einen Punkt und Bellingham auch noch gesperrt, auch wenn es ja in der La Liga für aus Realsicht jetzt dann doch jetzt auch nicht so wichtig ist. Da die Konkurrenz, Girona hat verloren, Barca hat
Wasser.
unentschieden gespielt. Also, ja, Real hat da jetzt nicht den riesen Druck, aber sowas regt natürlich trotzdem auf. Und deshalb, ja, sowas möchte man einfach nicht gern im Fußball sehen, egal in welchem Land.
Die einzige der Top 5 Ligen, wo es in der Meisterschaft wirklich extrem spannend ist, ist tatsächlich die Premier League. Also in der Bundesliga für Leverkusen mit 10 Punkten, in der La Liga Real, ich glaube, immer noch mit 7 Punkten Vorsprung. Inter, ich glaube, mit 13 mittlerweile Vorsprung in der Serie A. Paris weit vorne in der Liga. Also die Premier League ist die einzige, wo es spannend ist, denn dort führt Liverpool die Tabelle nach wie vor an. Sie haben ja ganz, ganz kurios zur Freude eines unserer Freunde spät das Tor gemacht, denn der hatte einen Wettschein darauf und hat dann über 200 Euro, glaube ich, gewonnen, weil Darwin Núñez sehr spät per Kopf noch, ich glaube, in der 90. plus 9 muss es, meine ich, gewesen sein, das 1-0 erköpft hat für den FC Liverpool. Und ja, auch die anderen Verfolger, also City und Arsenal, waren erfolgreich. Arsenal gestern 6-0 gegen Sheffield gewonnen, unter anderem Kai Havertz hat sich wieder in die Torliste eingetragen.
Ja,
Und City
City
konnte
3-1 zu Manchester Derby.
ja trotz Rückstand nach einem Traumtor von Marcus Rashford bleiben sie da auf Kurs. Und trotz dessen Erling Haaland ja sogar eine 1000-prozentige liegen lassen hat. Phil Foden dann mit einem Doppelpack und Haaland hat dann auch noch sein Tor geschossen. Also ja, die Top 3 innerhalb von 2 Punkten, Liverpool 6, 63, City 62, Arsenal 61. Also das bleibt echt spannend. Und wenn wir gerade schon mal bei der Premier League sind, können wir, glaube ich, auch mal Timo Werner eben erwähnen, der für die Tottenham Hotspurs sein erstes Tor erzielt hat am Wochenende, die auch nach wie vor auf Platz 5 sind, also auch noch sehr solide unterwegs sind. ManU bleibt weiterhin auf Platz 6 nach der Niederlage im Manchester Derby. Also Premier League-Titelrennen ist schon geil. Also ich habe auch Manchester Derby, bevor ich zum Konzert gefahren war, verfolgt, nachdem Köln ja mehr oder weniger entschieden war. Das Spiel habe ich da mal ein bisschen reingeguckt und konnte es auch kurzzeitig nicht glauben, wie Haaland den Ball nicht reingemacht hat. Also ja, verrückt. Aber ja, dann würde ich sagen, schließen wir die Folge auch für diese Woche. Nächste Woche melden wir uns dann wieder. Dann gibt es dann wieder auch einiges zu berichten. Champions League, K.O.-Spiele, die heute und morgen anstehen. Europa League ja auch. Bundesliga auch wieder am Wochenende, ebenso wie die Formel 1 in Saudi-Arabien. Also wird wieder einiges an Gesprächsstoff geben und so viel, wie momentan auch neben der Strecke bei der Formel 1 passiert, wird uns, denke ich mal, nicht langweilig werden, was die nächsten Folgen betrifft. Also ja, ich freue mich schon auf nächste Woche. Hoffe erstmal, dass die Bayern ja ihre Krise, sage ich mal, vielleicht ein bisschen beiseite legen können und zumindest ins Viertelfinale einziehen können. Das wäre auf jeden Fall meine Wunschvorstellung, damit man wenigstens noch in einem Wettbewerb auf den Titel hoffen darf. Aber ja, da sind wir ab dem Spiel, wenn es zu Ende ist, schlauer. Darüber werden wir dann nächste Woche sprechen. Ich wünsche euch eine gute Woche und denkt daran, einfach mal abziehen.
Ja, auch von meiner Seite, ich wünsche euch eine schöne Woche. Hat wieder Spaß gemacht, die Folge. Ich freue mich auf die K.O.-Phasen in den internationalen Geschäft. Und ja, bin gespannt, hoffen natürlich, dass die deutschen Mannschaften da gut abschließen und ja, dass am besten auch alle drin bleiben, damit wir nächstes Jahr so viele deutsche Mannschaften wie möglich im internationalen Geschäft haben. Das ist ja auch noch so ein Ding, was wichtig ist. Und ja, damit verabschiede ich mich, wünsche euch eine schöne Woche, bis nächste Woche und bis dahin. Ciao.